ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwalt am Mikrofon. Die Zahl der Rechtsextremisten in Brandenburg steigt weiter. Das steht im neuen Verfassungsschutzbericht, den Brandenburgs Innenminister Wilke und der kommissarische Leiter des Verfassungsschutzes Heidrich heute vorgestellt haben. Was darüber hinaus in dem Bericht steht, fasst unser landespolitischer Reporter Nico Hecht zusammen.
Die Zahl der Extremisten in Brandenburg ist auf ein Rekordhoch geklettert. Besonders die Zahl der Rechtsextremisten. Gut 5.500 zählt der Verfassungsschutz, insgesamt zwei Drittel zum rechtsextremistischen Bereich, unter denen sich auch gut 40% Gewaltorientierte befinden würden, so der parteilose Innenminister René Wilke.
Wir beobachten alle Segmente, die eine Gefahr sind für unser Land und für unser Zusammenleben, müssen aber klar sagen, an der Zahlen vom Rechtsextremismus geht die größte Bedrohung aus.
Auch die rechtsextremistische Gewalt würde sich mit 113 Straftaten auf einem hohen Niveau bewegen, so der kommissarische Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes Axel Heidrich.
Die ganze Spannbreite von schweren Brandstiftungen, wie wir es ja in Altdöbern hatten, bis hin zum Übergriff auf Personen. Ich möchte aber auch erwähnen die Auseinandersetzung um Tesla im Linksextremismus, die versuchte Werksstürmung.
Insgesamt seien 51 Gewaltstraftaten auf das Konto der Linksextremisten gegangen. Deren Anzahl verbleibe bei etwa 550 im Land, die der Islamisten sei leicht auf über 220 gestiegen. Die Ermittler würden aktuell vor allem Radikalisierungen über das Internet beobachten. Vor allem ist Social Media diene der Vernetzung der Akteure und der Verbreitung ihrer verfassungsfeindlichen Aussagen, so Heidrich.
Das reicht von Erschießungsfantasien, die man für Juden oder politischen Gegner, das Hängen von Politikern, die Festnahme von Politikern, die man sich fantasiert.
Die Ermittler würden dabei thematische und auch personelle Verflechtungen mit AfD-Mitgliedern sehen. Von insgesamt 2600 Parteimitgliedern zählt der Verfassungsschutz 1600 in Brandenburg als rechtsextremistisch. Zu einer Hochstufung des Landesverbandes, zu einer gesichert rechtsextremistischen Bestrebung, die der Landesverfassungsschutz schon länger vorbereitet hatte, äußerte sich Innenminister Wilke aber weiter zurückhaltend. Große Gefahren erkenne er außerdem durch Sabotage und Desinformation. Man beobachte jeden Tag Cyberangriffe, Angriffe auf kritische Infrastrukturen und Ausspähversuche von militärischen Objekten.
Irreführende Social-Media-Postings, die wirklich KI generiert und auch Fake sind. Es sind Angriffe, wie wir es in Leipzig erlebt haben, bei der DHL-Fracht, also tatsächlich Brandsätze. Und es ist auch so, dass militärische Areale, gerade von der Bundeswehr, ausgekundschaftet werden durch nicht handelsübliche Drohnen.
Auch vor den Fenstern seines Innenministeriums in Potsdam habe man bereits Drohnen beobachtet. Es gebe auch erste Erkenntnisse, wer diese gesteuert hätte. Doch das müsse er noch, so der Innenminister, aus Sicherheitsgründen geheim halten.
Soweit RBB-Landtagsreporter Nico Hecht über den neuen Verfassungsschutzbericht für Brandenburg. Der gesetzliche Mindestlohn liegt aktuell bei 12,82 Euro, doch ab kommendem Jahr soll er weiter steigen. Für viele Landwirte in Brandenburg ist das mehr als nur eine Zahl. Es ist ein wirtschaftlicher Stresstest mit ungewissem Ausgang. Ein Spargelbauer aus Salgast im Elbe-Elster-Kreis hat nachgerechnet und zeigt, wohin die Entwicklung führen könnte. Unser Reporterin Aspasia Opitz hat mit ihm gesprochen.
Steigende Löhne, für Beschäftigte ein Plus, für Landwirte ein Drahtseilakt. Für Spargelbauer Enrico Mecher steigen mit den Lohnkosten auch die Sorgen. 65 Saisonarbeiter beschäftigt der Landwirt in diesem Jahr. Die Ernte ist für diese Saison zwar vom Feld, aber die Planungen fürs nächste Jahr laufen schon.
Und wenn ich mir das hochrechne, wir haben roundabout einen Euro mehr. Wenn wir nur mit 8 Stunden rechnen, sind das rund 60.000 Euro, die zu Buche stehen bei uns. Das ist eine Zahl, die nicht wegzudiskutieren ist.
Logische Konsequenz, sein Spargel wird teurer. Diesem Preisdruck könnten heimische Betriebe nicht auf Dauer standhalten, sagt auch Thomas Göbel vom Südbrandenburger Bauernverband.
Jeder soll von seinem Lohn leben können, aber wir sind natürlich mit unseren Löhnen dann im Wettbewerb, im europäischen und auch auf dem Weltmarkt, sind wir dann im Nachteil, wenn unsere Produkte durch zu hohe Löhne eben nicht mehr konkurrenzfähig sind. Wir können davon ausgehen, dass der Anbau gerade von Gemüse in der Volkswirtschaft dann sicherlich schrumpfen werden.
Die Landwirtschaft wird stark subventioniert, vor allem über EU-Flächenprämien. Ein Betrieb mit 250 Hektar Spargel bekommt so rund 45.000 Euro jährlich. Viele Betriebe klagen, die Förderungen decken die steigenden Lohnkosten nicht. Für Heinz-Wilhelm Müller von der Arbeitsagentur Cottbus steht der höhere Mindestlohn dagegen außer Frage.
In vielen Fällen ist der Mindestlohn natürlich auch gerade mit Blick auf die Arbeitnehmer, auf auf den Konsum, auf die Binnennachfrage natürlich eine gute Geschichte. Wir alle wissen, Anreiz ist nicht nur Geld, aber ist eben auch Geld.
Er könne die Sorgen der Landwirte dennoch verstehen. Die wiederum suchen, um wirtschaftlich zu bleiben, nach neuen Wegen, wie Spargelbauer Enrico Metscher erzählt.
Wir waren heute wieder auf dem Feld gewesen mit dem Fachberater, um da wirklich an jeder Stellschraube zu drehen, um das letzte Quäntchen irgendwie rauszuholen, damit das Ganze effektiver wird. Und gerade Spargel ist eine wirklich sehr arbeitsintensive Kultur, die ich händisch stechen muss.
Der Mindestlohn soll in den kommenden 2 Jahren weiter steigen. Von heute knapp 12,80 Euro auf dann 14,60 Euro pro Stunde. Für viele Betriebe heißt das, sie müssen sich neu aufstellen, wirtschaftlich und strukturell.
Aspasia Opitz informierte. Die Berliner Hochschulen sollen sparen, so sagt es der Berliner Senat, und zwar genau 142 Millionen Euro. Das wollen sich die Hochschulen aber nicht gefallen lassen. Bis kommenden Montag wird noch nachverhandelt. Studierende und Angestellte der Hochschulen riefen zur Aktionswoche. Unterstützt werden sie von der Gewerkschaft Verdi. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik war an der Humboldt-Universität.
8 bis 10% müssten die Unis einsparen. Das würde bedeuten, dass 25.000 Studienplätze wegfallen würden. Und das würde auch bedeuten, dass die Hochschulen ihre Stellen nicht mehr nachbesetzen könnten. Und da hieß es dann heute auch, der Wissenschaftsstandort Berlin sei damit gefährdet. Ich habe mit wissenschaftlichen Mitarbeitern gesprochen. Die haben mir erzählt, dass teilweise Kollegen schon in anderen Städten sich bewerben und abwandern wollen, weil sie hier in Berlin eben nur befristete Verträge oder demnächst vielleicht auch gar keine Verträge mehr bekommen werden. Gerade wird nochmal nachverhandelt zwischen den Hochschulleitungen und dem Senat. Am kommenden Montag, an diesem 14. Juli, so ist der Plan, sollen die neuen Hochschulverträge dann unterzeichnet werden. Mit Kürzungen, wahrscheinlich momentan noch in unbekannter Höhe. Die Gewerkschaft Verdi rät den Hochschulen dringend dazu, vor Vertragsunterzeichnung noch zu klagen, weil, so argumentieren sie, der Senat die Hochschulverträge unzulässigerweise einseitig gekündigt hat. Das sagte heute auch noch mal Julia Dück, Verdi-Sprecherin und zuständig für die Hochschulen in Berlin und Brandenburg.
Aus unserer Sicht, aus Verdi-Sicht, sollten sie das auf jeden Fall auch tun, denn das setzt vor allen Dingen politisches Zeichen dafür, dass man diese Kürzungen nicht hinnehmen will und dafür, dass man sagt, 8 bis 10% Schrumpfung der Berliner Hochschulen ist einfach nicht möglich. Berlin hat, oder der Berliner Senat auch ganz konkret, hat die Spielräume, die es im Rahmen von Kreditaufnahmen über die Schuldenbremse möglich wären, nicht ausgereizt. Also insofern würde ich sagen, diese Politik ist nicht alternativlos. Der Berliner Senat will diesen Konsolidierungsdruck und das hat er selbst ja auch schon so gesagt.
Ja, viel Zeit bleibt jetzt nicht mehr. Die Klage müsste also noch vor Vertragsunterzeichnung am Montag erfolgen. Bis dahin machen hier die Studierenden, die Mitarbeiter und auch die Gewerkschaft Verdi noch mal mobil. An allen neuen Standorten der staatlichen Hochschulen in Berlin wird noch mal demonstriert. Und am Montag ist dann auch eine große Kundgebung vor der Senatsverwaltung für Wissenschaft in Kreuzberg geplant, wo ja die Hochschulverträge neu unterzeichnet werden sollen.
Informationen von rbb24-Reporterin Juliane Kowolik. Elegant gleitet er über die Felder und Wiesen, Meister Adebar, der Weißstorch, auf der Suche nach Nahrung für seine Kinder, die mit offenen Schnäbeln hungrig im Nest sitzen. Laut dem Potsdamer Umweltministerium gibt es in diesem Jahr deutlich mehr Storchenpaare. Die Zahl der Jungstörche variiert aber stark. RBB-Reporter Daniel Masto ist dem nachgegangen.
Es ist hervorragend. Wir haben das beste Storchenjahr, an das ich mich erinnern kann. Das sagt der Storchenvater aus dem Spreewaldort Dissen, Dietmar.
Das bedeutet in diesem Jahr, dass wir 13 besetzte Nester haben, mit Storchenpaaren besetzt, von denen brüten 11. Und diese 11 haben bis jetzt es geschafft, 31 Jungstörche so weit zu bringen.
In Dissen gibt es reichlich Nahrung für die Störche, sagt Dietmar Haufe. Diese Bedingung kann jedoch regional stark variieren.
Die hängt natürlich auch vom Wetter ab. Und Wetter kann ja auch regional unterschiedlich ausfallen. Also ein paar richtige schlimme Starkregen können das sehr stark verändern.
Bernd Elsner vom Weißstorchzentrum Fettschau, etwa 20 Kilometer von Dissen entfernt, beschreibt das Jahr als eher durchschnittlich für die Störche. Nicht alle Nester sind besetzt und die Nahrungssuche gestaltet sich hier schwierig, erklärt er.
Wenn man so über die Wiese geht und so, muss man sagen, es ist nicht gut mit der Nahrung. Die Grashüpfer sind wenig, Kriechtiere sind wenig. Also ist schon ein bisschen extrem.
Und Bernd Elsner war in diesem Jahr auch schon als Storchenretter unterwegs.
Einmal musste ich welche runterholen auf einer Baumbrut, wo ein Altstorch verunglückt war. Und einmal hatte ich ja so eine ominöse Sache mit dieser Aldi-Tüte. Die hatte sich um den Hals gewickelt und ja, wie so ein Segel ist er dann geflogen, immer so 100 Meter. Und naja, und dann haben wir versucht zu fangen, konnten die Tüte entfernen.
Groß ist die Freude im Elbe-Elsterland. Sabine Lehmann, ehrenamtliche Weißstorchbetreuerin im Altkreis Herzberg, spricht von einem bisher guten Jahr.
Ende April haben wir 41 Paare gezählt. Davon haben 38 Paare erfolgreich gebrütet und ziehen im Moment noch ihre Jungen auf.
Sie rechnet, dass auch in diesem, wie auch im vergangenen Jahr, rund 90 Jungstörche ausfliegen werden. Wenn hoffentlich nichts dazwischen kommt, denn bis zum Abflug Ende August kann ja noch viel passieren. Das sagt der Storchenvater aus Dissen, Dietmar Haufe.
Weil natürlich noch ein paar trockene Tage kommen können. Es können auch noch ein paar Starkregen kommen. Wir haben bis jetzt 3 Abwürfe. Es soll bitte dabei bleiben.
Sagt Dietmar Haufe aus dem Spreewalddorf Dissen. RBB-Reporter Daniel Mastow hat sich um die Störche gekümmert. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.